Ja, Kinder, ich finde es klasse, wie ihr singt. Echt, das gefällt mir sehr gut. Und ich höre euch auch sehr gerne zu, muss ich sagen. Ja, euch würde ich jetzt am liebsten auch nochmal aufstehen lassen, dass ihr nicht aufgrund auch der Masken nicht komplett gleich weg seid. Aber na gut, wir lassen es mal lieber. Jedenfalls. Als ich jetzt vor einigen Tagen den Flur bei uns zu Hause entlang ging, dann lag an der Treppe bei uns ein Müllsack. Für mich ist das immer ein ganz klares Zeichen. Zieh dich an und bring den Müll raus. Das haben wir bei uns damals in der Ehe schon ganz schnell festgelegt, ohne jemals darüber zu reden. Jedenfalls ziehe ich mir die Jacke an. Bring den Müll nach draußen, und es war diese Nacht, in der es so schön frostig kalt war. Und ich denke, ihr erinnert euch, das ist ja noch nicht lange her. Mir hat das sehr gut gefallen. Ich habe zum Himmel hochgesehen, und dann habe ich die Sterne gesehen und ich dachte, Wahnsinn, unglaublich schön. Und ich musste an den Psalmisten denken, der sagt, wenn ich diese Sterne sehe, den Himmel sehe, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Und ich finde, es lohnt sich, gerade zu Weihnachten in die Schöpfung Gottes reinzusehen. Das Weihnachtsfest wird dann erstmal so richtig besonders, wenn man sich klar macht, mit wem haben wir es da eigentlich zu tun. Und ich habe mir die vier Evangelien angesehen und tatsächlich sprechen nur zwei Evangelien von der Weihnachtsgeschichte. Und Matthäus und Lukas sind das. Markus fängt direkt bei der Taufe Jesu an. Aber besonders interessant fand ich Johannes, das Johannesevangelium. Grundsätzlich muss man ja zu den Evangelien sagen, dass die von Anfang an das Vorhaben hatten, den Lesern davon zu überzeugen, dass sie es hier nicht mit einem guten Menschen zu tun haben, mit irgendeinem Sozialromantiker, nennt man sie auch, oder irgendwie eine Besonderheit, sondern mit dem Sohn Gottes. Das ist das Ziel, was die Evangelien haben. Und ich finde, keiner legt so einen großen Schwerpunkt, und das merkt man auch, wenn man es liest, auf die Gottheit Jesu Christi wie das Johannesevangelium. Und während die anderen irgendwo im Leben Jesu anfangen, fängt Johannes ganz woanders an. Er fängt im Anfang an. Er schreibt: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dieses war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen. Ich finde es schön zu sehen, dass Johannes hier mit der Schöpfung beginnt. Er macht erstmal klar, Leute, mit dem, den ich jetzt hier vorstelle, das ist nicht einfach nur irgendein guter Mensch gewesen, das ist Gott selbst gewesen. Es ist der Schöpfer gewesen. Und deswegen finde ich, lohnt es sich gerade zu Weihnachten bei der Schöpfung anzufangen. Jetzt habe ich natürlich meinen Pointer vergessen. Dankeschön. Ihr könnt die Präsentation anmachen. Und ich finde, wir könnten einfach mal direkt bei der Erde anfangen. Das ist unser Planet Erde, ist, denke ich, allen bekannt. Und es ist auf jeden Fall ein schöner Planet, und vor allem ist es ein Planet, auf dem Leben möglich ist. Und es müssen unglaublich viele Dinge zusammenpassen, damit Leben überhaupt stattfinden kann auf der Erde. Wir werden nachher noch sehen, wie unfassbar viele Dinge dazu zusammenhängen müssen. Kinder, wisst ihr, was das ist? Ja, bitte? Eindeutig die Sonne. Die Sonne ist ziemlich groß. Es ist auch ein Stern übrigens, das habe ich auch nicht gewusst. Die Sonne ist ein Stern. Und im Vergleich zu unserer Erde sieht man hier, ist sie ziemlich groß. Dieser kleine Punkt da, das ist die Erde. Und unsere Erde passt circa 1,3 Millionen Mal in die Sonne hinein. Also die Sonne ist wirklich sehr groß. Das hier ist unser Sonnensystem. Und in der Mitte sehen wir da die Sonne. Und darum kreisen die 8 Planeten. Und wenn man hier ungefähr, ja, kann man jetzt nicht sehen, aber von der Sonne aus der dritte Planet, das ist unsere Erde. Und wenn wir jetzt mit der schnellsten Rakete bis zur Sonne fliegen könnten, wir würden zwar verglühen, aber wenn wir das könnten, dann würden wir 5 Monate brauchen dafür. Und als nächstes kommt dann der Planet Mars. Da bräuchten wir 8 Monate für. Dann kommt der Planet Jupiter, das ist der größte bei uns. Da bräuchten wir, jetzt muss ich auch nochmal nachgucken, alles habe ich nicht im Kopf, 2 Jahre. Dann der nächste mit diesem Streifen rundum, das ist der Saturn. Dafür bräuchten wir 6 Jahre. Und dann kommt der Uranus, dafür bräuchten wir 10 Jahre, um dahin zu gelangen. Und 14 Jahre bis zum Neptun. Danach kommt noch Pluto, aber der gehört nicht zu unserem Sonnensystem. Und da bräuchten wir 18 Jahre hin, um dahin zu gelangen. Also wir sehen, unser Sonnensystem ist auch ist auf jeden Fall sehr groß. Umgeben von unserem Sonnensystem ist die Oortsche Wolke. Und wir sehen da in der Mitte, das ist unser Sonnensystem. Und rundum, das ist alles die Oortsche Wolke. Und sie besteht eigentlich nur aus Kometen. Und das sind circa 1 Trillion Kometen, die um unser Sonnensystem rundum schwirren, kann man sagen. Und wenn wir von der Erde aus bis zum Rand dieser Oortschen Wolke kommen wollten, bräuchten wir 1500 Jahre mit der schnellsten Rakete. Ja, das ist aber noch gar nichts. Man muss bedenken, dass wenn wir jetzt zur nächsten Sterngruppe gelangen wollen würden, dafür bräuchten wir 40 Billiarden Kilometer sind das, und dafür bräuchten wir 80.000 Jahre, um dahin zu kommen. Das wäre die nächste Sterngruppe in unserem Universum. 80.000 Jahre bis dahin. Und jetzt bekommen wir auch mit den Entfernungen langsam ein Problem. Damit die Zahlen möglichst niedrig gehalten werden, nimmt man die schnellste Geschwindigkeit, und das ist das Licht. Das Licht legt in einer Sekunde 300.000 Kilometer zurück, und damit kann man dann bei diesen Entfernungen am besten rechnen. Da die Entfernungen aber so weit sind, reicht irgendwann Lichtsekunden nicht mehr aus, man rechnet in Lichtjahren. Und das Licht legt in einem Jahr circa 9,5 Billionen Kilometer zurück. Und wenn wir jetzt zur nächsten Sterngruppe gelangen wollen würden, bräuchten wir 4,2 Lichtjahre dafür. Also, oder andersrum, das Licht von der nächsten Sterngruppe hat 4,2 Jahre gebraucht, um zu unserer Erde zu gelangen. Aber lasst uns noch mal ein bisschen weiterdenken. Das ist unsere Galaxie, die Milchstraße. Und dieser kleine Punkt da, das ist unser Sonnensystem. Man vermutet, dass er irgendwo da ist, aber man weiß es nicht genau. Zum einen stecken wir mittendrin, und zum anderen verhindert auch Weltraumstaub die klare Sicht, dass man die Milchstraße so, dass man genau weiß, wie sie aussieht. Jedenfalls vermutet man, dass sie so aussieht. Und hier ist das die Milchstraße, oder was ist eine Galaxie? Eine Galaxie ist nichts anderes als eine riesige Anhäufung von Sternen. Man kann das vergleichen wie mit der Erde, ein Kontinent, das aus mehreren Ländern besteht, so ist das auch im Universum. So eine Galaxie besteht aus zig hundert Milliarden von Sternen. Und in unserer Milchstraße haben wir ca. 300 Milliarden Sterne. Und wenn man von einem Ende bis zum nächsten kommen wollen würde, bräuchte man 100.000 Lichtjahre dafür. So groß ist unsere Milchstraße. Und die Wissenschaftler haben sich vor 100 Jahren noch gefragt, ob es was Größeres gibt als unsere Milchstraße. Man hatte die Vermutung, dass unsere Milchstraße sogar das Universum ist. Man hat sich die Frage gestellt, ob es noch mehr Galaxien gibt. Und mittlerweile ist es möglich, durch dieses Teleskop Hubble, das im Weltall auch herumfliegt, hat man einen winzig kleinen Punkt im Universum ausgesucht und davon ein Foto gemacht und das sehr stark vergrößert. Und heraus kam dann dieses Bild. Und was wir hier sehen, das sind zig Galaxien. Also nicht Sterne, sondern Galaxien. Und beim genaueren Hinsehen haben die festgestellt, dass man bis zu 100.000 Galaxien hier sehen konnte. Und wie bemerkt, jedes dieser einzelnen Punkte beinhaltet nochmal hunderte von Milliarden Sterne. Und das ist nur ein winzig kleiner Punkt im Universum. Ja, Andromeda-Galaxie, das ist unsere nächste Galaxie. Sie ist 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt. Also brauchen wir erstmal gar nicht losfahren. Und dann habe ich hier noch ein paar schöne Bilder von dem Adlernebel. Das sind irgendwelche Gase, die im Weltraum rumschweben. Auch riesengroß. Oder ein Carina-Nebel. Ich weiß nicht, warum sie Carina heißt, aber naja. Jedenfalls den Käfernebel habe ich auch noch, den fand ich auch noch sehr schön. Und ja, letzten Endes kann man sich die Frage stellen, wie groß ist eigentlich unser Universum? Wie groß ist das, was wir überhaupt sehen können? Wir können 13,8 Milliarden Lichtjahre mit unseren Teleskopen beobachten. Weiter reicht die Technik nicht aus. Und man vermutet, dass unser Universum ungefähr so aussieht. Und jedes dieser einzelnen Punkte sind Galaxien. Und wie gesagt, jedes dieser Galaxien beinhaltet nochmal Milliarden von Sterne und die dazugehörigen Planeten noch. Aber das ist nur eine Vermutung. Aber hier hört das Denken auch noch nicht auf. Die Wissenschaftler haben sich gefragt, was ist, wenn unser Universum einfach nur so ein kleiner winziger Punkt ist in einem Multiversum. Das heißt, dass es dann nochmal praktisch viel größer ist, dann wäre unser Universum nur so ein winzig kleiner Punkt in einem riesigen Multiversum. Und je weiter man denkt, desto verrückter wird das Ganze. Das hat ein Wissenschaftler auch mal gesagt, je weiter man sich ins Universum begibt, desto verrückter werden die Gedanken. Man kann es einfach nicht mehr fassen. Und diese Größe im Universum ist einfach unbegreiflich, einfach zum Staunen. Es gibt noch eine andere Sache, die sehr erstaunlich ist im Universum, und das ist die Feinabstimmung. Die Feinabstimmung ist so, dass man sagt, wenn man nur so ein wenig Energie ins Universum reinbringt oder Energie aus dem Universum rausnimmt, dann bricht alles in sich zusammen. Und der Wissenschaftler Stephen Hawking hat das mal so dargestellt. Er hat einen Bleistift genommen und den auf den Kopf gestellt und sagt, dieser Bleistift müsste stehen bleiben. Und die Wahrscheinlichkeit ist fast bei null, dass er auch wirklich stehen bleibt. Und das ist noch nicht alles. Dieser Bleistift steht auf einer stehenden Rasierklinge und diese stehende Rasierklinge steht auf einer anderen Rasierklinge und so weiter und so weiter. Und das Ganze 10 mal 55. Ich weiß nicht, wie viele Nullen das Ganze hat, aber das ist eine unglaublich hohe Zahl. Und so fein genau muss das Universum abgestimmt sein, damit das auch wirklich funktionieren kann und nicht in sich zusammenfällt. Ganz zu schweigen davon, wie viel dazu beitragen muss, damit überhaupt Leben erhalten bleiben kann, Leben entstehen kann. Und das finde ich so gewaltig, wenn man bedenkt, ich als Christ glaube daran, dass dahinter ein genialer Schöpfer steht. Und das finde ich so beeindruckend, zu Weihnachten zu sehen, dass so ein gewaltig großer Gott es schafft, sich so klein zu machen, dass er in eine kleine Krippe reinpasst. Und das ist für mich einer der wundervollsten Dinge zu sehen am Weihnachten, wenn man einfach dieses Größenverhältnis beibehält. Dieser ewig große Gott macht sich so klein und kommt in eine Krippe rein. Das ist das Erstaunliche zu Weihnachten. Und Johannes hebt dieses Wunder hervor. Genau, die hatten wir schon. Er sagt in Johannes 1, Vers 14, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit und eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Ja, und als die Hirten ihn sehen, kommen sie aus dem Staunen nicht heraus. Die Weisen fallen vor ihm nieder und beten ihn an. Als Johannes der Täufer ihn sieht, sagt er, das ist Gottes Sohn. Die Leute haben es verstanden, mit wem sie es da zu tun haben. Aber was will Gott hier auf der Erde? Warum lässt er sich so tief herunter? Wir haben eben schon gesehen, dass unser Universum ja absolut fein aufeinander abgestimmt ist. Es darf nicht ein wenig hinzugetan werden, es darf auch nicht ein wenig weggenommen werden. In der Beziehung zwischen Mensch und Gott ist es genauso. Zwischen Mensch und Gott herrschte von Anfang an eine absolut fein abgestimmte Beziehung. Und die Bibel berichtet uns davon, wie der Mensch es eigennützig gedacht hat und sich von Gott entfernt hat. Und seitdem ist diese Feinabstimmung absolut abgebrochen und zusammengefallen. Und man sieht es in vielen Religionen, ist da der Versuch, dass man irgendwie wieder versucht, diese Verbindung zu seinem Gott wiederherzustellen. Das sieht man in allen Religionen der Welt. Das ist interessant, dass es keine Religion gibt, die sagt, so wie wir leben, so ist das völlig in Ordnung und unser Gott ist absolut zufrieden mit uns. Sowas gibt es nicht. Es ist, als ob in den Menschen hineingelegt, dass etwas nicht stimmt. Und während man versucht, diesem Gott, seinem Gott irgendwie zu gefallen, durch Opfer, durch irgendwelche Rituale, durch Selbstkasteiung, durch Sonstiges, muss man sich doch immer wieder die Frage stellen, wie viel muss ich tun, um so einen Gott zu beeindrucken? Was willst du machen, um einen unendlich großen Gott, der das Universum geschaffen hat, zu imponieren? Und in Hiob finde ich die Stelle auch ganz schön, wo es heißt, den allmächtigen Gott erreichen wir nicht, der so groß ist an Kraft. Da kommen wir niemals ran, egal was für eine Lebensweise wir haben. Wir kommen einfach nicht an Gott heran. Und wir sehen an Weihnachten, wie Gott sagt, ich komme zu euch. Ihr könnt nicht zu mir hochkommen, ich komme zu euch runter. Und das ist das andere Wunder von Weihnachten. Wie kam Gott auf diese Erde? Als was kam er auf die Erde? Man müsste sagen, Gott, wenn du schon auf die Welt kommst, dann komm doch wenigstens als König. Aber nein, Gott wählt sich ganz bestimmt diesen einen Rang, den Rang des Dieners und Knechtes. Das ist das, was Gott sich ausgesucht hat. Gerade zu der damaligen Zeit, wo Freiheit was ganz Großes bedeutet hat, und heute ja eigentlich auch, keiner von uns möchte ein Diener sein, keiner von uns möchte ein Sklave von irgendjemandem sein, wir wollen alle frei sein und viele Menschen gehen sogar so weit, dass sie sich selbst zu einem Gott machen. Und Gott geht genau den anderen Weg. Der wirklich Gott ist, wird zum Diener. Als Jesus den Jüngern die Füße wäscht, kann Petrus nicht fassen, was da passiert. Petrus weiß ganz genau, wen er da vor sich hat und er sagt, du sollst mir nicht die Füße waschen. Er kann es einfach nicht begreifen, wie so ein Gott ihm jetzt die Füße wäscht. Es ist etwas Gewaltiges, was hier passiert. Wie viel mehr sollten wir Christen dann darauf bedacht sein, wirklich Diener zu sein und nicht Herrscher oder frei im Denken und Handeln, sondern wirklich darauf bedacht sein, Diener zu sein. Das ist unsere Bestimmung hier auf der Erde. Als Jesus, der Vers aus Markus 10, Vers 45, da sagt Jesus über sich selbst, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Jesus bezahlt mit seinem Leben für die Sünden der Welt. Aber man könnte sagen, Gott, wenn du schon dich dafür entscheidest, für die Menschen zu sterben, dann wähl doch wenigstens einen ehrenvollen Tod. Aber Gott macht das nicht. Er sucht sich den schmachvollsten Tod aus, den es damals überhaupt gegeben hat. Den Tod am Kreuz. Und er wählt bewusst diesen Weg und zeigt uns damit, ich habe euch den größten Liebesbeweis gebracht, den es überhaupt gibt. Das zeigt er den Menschen damit. Er stirbt für uns am Kreuz und bezahlt für unsere Schuld, der ewig große Gott. Jesus macht die Verbindung zwischen Mensch und Gott wieder aufrecht. Die Feinabstimmung, kann man sagen, ist wieder da. Die Bibel macht deutlich, dass es tatsächlich möglich ist, mit Gott im Einklang zu kommen. Das ist das Schöne an der Bibel. Sie zeigt uns den Weg wieder zurück zu Gott, weil Jesus es möglich gemacht hat. Und ich denke, das darf man zu Weihnachten nicht vergessen, auch wenn sich die Kinder alle gleich auf die Geschenke freuen, gehe ich mal stark von aus, darf man dieses eine nicht vergessen, das größte Geschenk hat immer noch Gott gebracht. Er hat sich selbst gegeben und es gibt einfach kein größeres Geschenk. Ich weiß nicht, wie lange du schon mit dem Glauben haderst, ob du den Schritt wagen solltest oder nicht, aber es kann kein größeres Geschenk geben als das, was Gott gegeben hat. Mehr ist einfach nicht drin. Und man fragt sich dann, worauf wartest du dann noch? Und das wünsche ich uns zu Weihnachten, dass wir dieses Geschenk annehmen, wenn wir das noch nicht angenommen haben. Das ist wirklich, vom Fest her ist das, ja, würde es wunderbar passen, wenn man sich dafür dann entscheidet. Und das wünsche ich an jeden, der das noch nicht gemacht hat. Und ich wünsche auch an jeden anderen in diesem Sinne auch schöne Weihnachten, dass wir daran denken, mit wem wir es hier eigentlich zu tun haben. Und es gibt auch dieses wunderschöne Lied, wer ist das Kind, das zart und klein dort in Bethlehem liegt? Dann heißt es da am Ende im Refrain, seht, das ist Gottes Sohn. Wir haben es am Weihnachten mit dem Sohn Gottes zu tun. Amen. Ich möchte noch mit uns zusammen beten. Wir stehen dazu auf. Herr, ich möchte dir danken für das, was du uns gezeigt hast, Herr. Wir wussten nichts über dich. Du hast dich uns offenbart, Herr. Und du hast dich in Jesus so klar und deutlich offenbart, es ging einfach nicht mehr. Und du bist uns so nahe gekommen am Weihnachten, Herr. Wir danken dir dafür, dass wir dieses Wunder erleben durften. Und wir möchten dich bitten, dass du uns in dieser Weihnachtszeit, Herr, immer wieder daran denken lässt und auch darüber hinaus, was du für uns getan hast, Herr. Herr, wir preisen dich dafür, dass du so viel Liebe für uns Menschen übrig hast. Du, der du uns eigentlich gar nicht nötig hast, Herr. Dir sei Ehre dafür. Amen.